Der Herzschlag. Der Herzschlag eines Künstlers, Christian Boltanskis Herz, das schlägt in der Ausstellung Zeit auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Und bis Ende Januar wird dieses Herz dort auch noch weiterschlagen. Und über dieses Thema Zeit und Chronology wird heute diese Sendung handeln, von diesen Themen. Und am Mikrofon hier im Studio begrüßt sie Felicia Herrschaft. Unser Leben ist ein fortwährender Todeskampf. Als Paulus sagte, ich sterbe jeden Tag, war das nicht Ausdruck eines Gefühls. Die Wahrheit ist, dass wir jeden Tag sterben und jeden Tag geboren werden. Unaufhörlich werden wir geboren und sterben wir. Deshalb berührt uns das Problem der Zeit mehr als die anderen metaphysischen Probleme, denn diese anderen sind abstrakt. Das Problem der Zeit ist unser Problem. Wer bin ich? Wer ist jeder von uns? Wer sind wir? Vielleicht werden wir es einmal wissen, vielleicht nicht. Bis dahin aber, wie Augustinus sagte, brennt meine Seele, weil ich es wissen will. Christian Boltanski kommt am 6. September 1944 als drittes Kind eines jüdisch-ukrainischen Vaters und einer christlich-korsischen Mutter in Paris zur Welt. Obwohl die Großmutter und sein Vater bereits in den 30er Jahren zum Katholizismus konvertieren, lassen sich die Eltern noch vor seiner Geburt scheiden, um die Familie vor der nationalsozialistischen Verfolgung zu schützen. Dessen ungeachtet ist sein Vater, ein angesehener Arzt, unter der Vichy-Regierung gezwungen, sich während des letzten Kriegsjahres unter den Dielen in der eigenen Wohnung zu verstecken. Die Kinder leben zunächst in dem Glauben, der Vater sei verschleppt, alleine bei der Mutter, und erst nach dem Krieg heiraten die Eltern zum zweiten Mal. Christian Boltanski wächst im bürgerlich-liberalen Milieu der Pariser Nachkriegszeit auf, wobei er sich zunehmend der schulischen Ausbildung entzieht und künstlerisch auszudrücken versucht. Schon seine früheren Malereien, Filme, Künstlerbücher und Vitrinenarbeiten präsentieren Themen, denen der Autodidakt Boltanski bis heute nachgeht. Angesiedelt zwischen Ironie und Pathos reflektiert sein Werk Kindheit, Erinnerung, Identität, Schuld und Tod. Es übersetzt individuell existenzielle Erfahrungen in allgemeine Erinnerungsformen des kollektiven Gedächtnisses. Im Hintergrund hören wir Der Mann, der hustet, eine Arbeit, die Boltanski mit seinem Bruder durchgeführt hat. Und das ist vielleicht auch eine spezifische Art und Weise, wie Boltanski arbeitet. Er beschreibt das selbst so, indem er sagt, ja, ich war damals ziemlich seltsam. Es ist mein älterer Bruder, der dort hustet. Das Ganze entstand im Kreise der Familie. Alle Geschwister waren beteiligt und noch ein Freund von mir. Ein weiterer Film heißt L'homme qui lèche, der Mann, der leckt. Es geht um einen Mann, der eine große weibliche Puppe ableckt. Ich hatte meinen Bruder gebeten, das zu tun. Er hat so viel und so lange geleckt, bis ihm die Zunge wund wurde. Als ich das bei Tisch erzählt habe, meinten meine Eltern, ich hätte schon etwas merkwürdige Vorstellungen. Ich selbst habe mein Tun damals gar nicht weiter analysiert. Mein Bruder war so nett, mir einfach zu helfen. Meine Eltern waren so nett, es einfach zu akzeptieren. Sogar ein bisschen Geld haben sie mir noch zugesteckt. Einer meiner Freunde hatte eine Kamera, sodass das Ganze mich quasi nichts gekostet hat, weil alle mitgeholfen haben. Ich hatte damals schlicht diese Vision, ohne eine weitergehende Reflexion dahinter. Im Grunde genommen war es eine Kinderei. Ja, Ralf Beil hat das Interview mit Christian Boltanski geführt, das hier im Katalog der zur Ausstellung vollständig eigentlich vorliegt. Und das ist eigentlich besonders interessant, weil man das eigentlich auch als eine Art biografisches Interview in Bezug auf die Arbeiten Boltanskis verstehen kann. Ralf Beil ist der Direktor des Instituts Mathildenhöhe, des Ausstellungsgebäudes. Und mit ihm habe ich ein Interview über diese Ausstellung geführt. Und das werden wir gleich hören. Aber zuerst noch eine seltsame Geschichte, nämlich die, ob Boltanski jemals in Odessa gewesen ist. Ja, und da sagt Boltanski, ja, auch das ist eine seltsame Geschichte. Mitte der 60er Jahre wollte mein Vater mit uns nach Odessa fahren. Wir sind also mitsamt Campingsachen im Auto Richtung Odessa aufgebrochen. Es war höchst schwierig, in ein kommunistisches Land zu reisen. Chruschtschow war gerade an die Macht gekommen und zum ersten Mal überhaupt konnte man frei reisen. 100 Kilometer vor Odessa haben wir übernachtet. Meine Eltern haben die ganze Nacht geredet und am nächsten Morgen hieß es, wir fahren nicht weiter. Ich glaube, mein Vater, der in Paris geboren war, hatte Angst, enttäuscht zu werden. Er wollte wohl sein Bild von Odessa, das er sich aufgrund der Erzählungen seiner Mutter gemacht hatte, nicht gegen die Realität, es gab dort kein Haus, niemanden mehr, eintauschen. Deshalb bin ich nie nach Odessa gekommen. Als ich allerdings letztes Jahr in Moskau ausgestellt habe, kam mir die ganze Geschichte von der Flucht meiner Großeltern nach Frankreich wieder in den Sinn. Meine Großmutter ist damals mitten in der Nacht von zu Hause weggelaufen, einen großen Samowar unterm Arm. Der steht bis heute bei mir. Und als ich nun in Moskau war, habe ich ihn mitgenommen und ausgestellt. Irgendwie fühle ich mich zum Osten Europas hingezogen, wobei das für mich eher etwas Erträumtes, nichts Reelles ist. Ich kam einmal für eine Ausstellung nach Warschau und ich hatte fast den Eindruck, zurückzukehren, nach Hause zu kommen. So gesehen fühle ich mich nicht sehr französisch, eher wie ein deutscher oder polnischer Künstler.
No time to play, hey. Starting up another day. Represent for round the way. Okay, hit a horse neigh, say it like Broadway. Watch your protege, VA all day. No time to play, starting up another day. Represent for round the way. Okay, hit a horse neigh, say it like Broadway. Watch your protege, VA all day. Yo, once again, back for another round, pound for pound. Pure USDA B, tough tissue for your mental. Crystal equals where my people's force feels revealed. Come up the Lord, spill the skills.
Ja, hier im Hintergrund eine Hip-Hop-Gruppe aus Wiesbaden. Eigentlich unveröffentlicht, die Asiatics. Dazu vielleicht bald mehr. Und jetzt das Interview mit Ralf Beil.
Die Ausstellung Zeit von Boltanski, die jetzt in Darmstadt zu sehen ist. Und 17. November wurde sie ja eröffnet.
Am 11. November.
11. Okay. Okay, das werde ich sofort korrigieren. Wie ist es dazu gekommen, dass dieses Thema ja entstanden ist? War das eine Idee von Boltanski oder wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?
Also es ist schon eine Idee von Boltanski, obwohl die Zusammenarbeit natürlich im Vorfeld sehr eng war. Das heißt, die war auch, wie der Name der Ausstellung Zeit schon sagt, sehr zeitaufwendig. Wir haben wirklich versucht, dort etwas Besonderes zu machen in diesen 1000 Quadratmetern auf der Mathildenhöhe Darmstadt, dass dort tatsächlich ein Gesamtparcours, ein Totalparcours entsteht. Und dafür war einerseits Zeit notwendig, aber bei Christian Boltanski, jetzt gerade, indem er beginnt, eigentlich sein Alterswerk anzufangen, da ist der Jahrgang 1944, das heißt eben 62, da drängt sich für ihn dieses Thema Zeit nochmals mit Macht auf. Es ist eigentlich ein Thema, das ihn immer schon beschäftigt hat, auf ganz bestimmte Art und Weise, zum Teil auch subkutan, ein wenig latent, aber es ist etwas, was jetzt natürlich nochmal massiv deutlich und spannend für ihn wird und ihn einfach interessiert hat, das sozusagen mal auszubreiten.
Ja, das heißt, wie viel Zeit hat die Planung dieser Ausstellung dann eigentlich benötigt?
Also es ist natürlich so, dass das Ganze begonnen hat, als ich berufen wurde zur Mathildenhöhe Darmstadt.
Ja.
Da ist es einfach, das war letztes Jahr im Sommer, dann habe ich erste Kontakte mit ihm geknüpft, als ich mit der Programmation durch war, so im Herbst. Und seitdem sind wir eigentlich im Gespräch. Konkretisiert hat sich das Ganze natürlich dann vor allem im Mai, da habe ich ein großes Interview mit ihm geführt, haben wir das Konzept eigentlich dann relativ klar bestimmt, wobei es bei Christian Boltanski natürlich auch immer so ist, dass also im Aufbau selbst noch Veränderungen entstehen. Also das sieht man an unserem kommentierten Werkverzeichnis-Katalog. Wenn man das vergleicht mit der aktuellen Ausstellung, da gibt es da natürlich immer noch leichte Verschiebungen, Veränderungen, da sind Dinge weggelassen worden, noch verstärkt worden. Aber das ist ja auch das, was ihn als Künstler sehr wesentlich macht, dass er eben sehr präzise arbeitet und eben auf den Raum auch eingeht, der ja sozusagen eben das Komplement zur Zeit ist.
Ja, die Art und Weise, wie er mit dem Raum umgeht.
Ja, was meinen Sie, ist das eine Frage?
Ob das ist das Kompliment sozusagen.
Das ist Kompliment zur Zeit. Ich meine einfach, dass Raum und Zeit natürlich immer nur parallel
aufstehen.
Normalerweise denkt man sehr viel mehr nach über den Raum, durch den man geht, die Räume, in denen man sich befindet. Die Zeit läuft quasi mit. Und das ist aber das natürlich, was das Spannende an der Ausstellung von Christian Boltanski ist, dass er das eben hörbar, sichtbar, spürbar macht, indem er beispielsweise am Beginn der Ausstellung einfach sein Herz schlagen lässt auf der Mathildenhöhe. Das ist eben eine Arbeit, Le Coeur, wo eine Glühbirne in seinem Herztakt aufleuchtet, synchronisiert zu dem Herzton, der zu hören ist. Das ist ein langer, dunkler Gang, sozusagen eine Art Initiationsritual, was eigentlich die Besucher gleich einstimmt auf natürlich erstmal einen sehr personalisierten Zeitbegriff. Denn es ist auch die Zeit von Christian Boltanski als Künstler, die thematisiert wird. Und wenn man so will, er steht pars pro toto für uns alle, indem sein Herz in diesem Gang schlägt.
Ja, man könnte sagen, damit wird die Lebenszeit auch bestimmt durch den Künstler. Und normalerweise treffen ja Eros und Thanatos ineinander. Und in dem ersten Aufsatz in dem Sinne ist es dann Kronos, der auf Thanatos trifft. Und das ist dann sozusagen auch ein Vorschlag von Boltanski, dass das eigene Leben als Künstler zu thematisieren.
Also das ist natürlich für ihn zentral gewesen. Er sagt es ja auch in dem langen Interview, in dem ich dann sozusagen diesen Kronos trifft Thanatos als Titel meiner Einführung entwickelt habe. Das ist, er sagt eben, es geht nicht um die Zeit, es geht um den Tod. Aber beides ist untrennbar miteinander verbunden. Und das ist sozusagen das einer der Leitsätze, der über der Ausstellung steht. Denn es gibt einerseits die Lebenszeit, die wirksam ist, und dann gibt es eben auch die Weltzeit. Die steht am Ende der Ausstellung. Das ist die Horloge Parlante, eine Zeitansage.
Yeah.
Er nennt das quasi die Zeit des griechischen Gottes, also des Gottes, der eigentlich nicht einsehbar ist, nicht verstehbar ist. Die Zeit, die permanent, unerbittlich, erbarmungslos weiterläuft, auch während wir uns hier gerade jetzt am Telefon, im Radio unterhalten. Darum geht es. Beim nächsten Zeitton ist es so und so viel, beim nächsten Zeitton ist es so und so viel. Und Christian Boltanski macht sozusagen ein ganzes Fächer auf von Zeit. Also wir haben jetzt von Lebenszeit gesprochen, Weltzeit, aber es geht in der Ausstellung auch um Werkzeit. Das heißt, wir haben eben nicht nur eben die Thematisierung seiner Lebenszeit, sondern auch die unterschiedlichen Arten, wie er mit Zeit umgeht. Da ist eben ein ganz frühes Video, Lomki Tus, was ihn zeigt, eben eigentlich nicht ihn selbst, aber seinen Bruder als alter Ego, in einer isolierten Situation, ein Mensch, der mit einer Maske expressiv bemalt, eigentlich alles aus sich heraushusten muss, und dann auf der anderen Seite eben sein Archiv, La Vie Impossible nennt er das, de CB, sein Archiv, wo er eben eigentlich aufzeigt, dass all diese Dokumente, die er selber gesammelt hat, Fotos, Fahrkarten, Briefe von Kuratoren, Direktoren, Harald Siemann, wer auch immer, dass das alles zu einem relativ ununterscheidbaren Gemenge führt, was eigentlich trotzdem den Menschen Christian Boltanski nicht zu fassen mag. Also auch da ein Nachdenken darüber, was bleibt übrig.
Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann auch anschaut, dass er eben sein künstlerisches Leben dokumentiert und gleichzeitig darüber spricht, wie das es eigentlich, also jetzt in der Städelschule darüber gesprochen hat, dass es eigentlich nicht möglich ist, beizubringen, wie man Künstler wird oder Kunst zu unterrichten, dass es da nichts gibt, was man lernen kann. Und da wäre schon die Frage, was für ein Künstler ist Boltanski eigentlich, wenn er sich an dieser eigenen Thematik des Werks und auch dessen, was es heißt, Künstler geworden zu sein, abarbeitet?
Also erstmal muss man natürlich dazu sehen, zu dieser spezifischen Haltung, wie er an der Kunsthochschule, an der Musée, an der École de Beaux-Arts in Paris unterrichtet, ist natürlich wichtig zu wissen, dass er selber ein Autodidakt ist. Das heißt, er hat eben kaum ein paar Schuljahre besucht. Seine Familie hat ihm dann nachher erlaubt, nicht mehr zur Schule zu gehen. Das war wohl eine sehr enge Situation, eine Situation, wo auch sicherlich etwas auf der Kippe stand, wo er sich aber dann entschieden hat, in der Kunst sein Ausdrucksmedium zu finden. Und dadurch naturgemäß eigentlich auch nicht der große Pädagoge sein kann, der jetzt Theorien ausstellt. Denn bei ihm ist es so, dass er sich natürlich immer mit großen Themen, er sagt ja auch, es gibt eigentlich nur ganz wenige Themen in der Kunst, das ist ja auch allgemein bekannt, denke ich mal, aber die ganz großen Themen sind eben wirklich Sex, Leben, Tod, also die existenziellen Fragen zumindest sind das für ihn jenseits von L'art pour l'art die ganz wesentlichen Fragen. Und wenn er sagt natürlich, dass er nichts vermitteln kann, dann meint er damit natürlich nur, dass er eben keine handfesten Ergebnisse vermitteln kann. Ich denke schon, dass er durch seine Art, etwas vorzuleben, auch durch seine Sensibilität im Umgang mit den Dingen, dass da durchaus etwas passieren kann mit seinen Studenten, wenn sie denn dafür eine Ader haben und wenn sie dafür vorbereitet sind und stark genug sind, denke ich. Das ist sicherlich ein Punkt bei ihm, dass er keine Figur ist, die eben, wie gesagt, klare Theorien, er sagt ja auch, ich möchte eigentlich Fragen aufwerfen, keine Antworten geben, obwohl man sagen muss, dass gerade die Ausstellung auf der Mathildenhöhe eigentlich zumindest einen sehr klaren Fragenkomplex aufwirft, so dass dort eigentlich wirklich ein Nachdenken initiiert werden kann, wenn die Besucher nur ein wenig offen sind für das Ganze. Also das Thema Zeit, denke ich, wird dort schon sehr, sehr präsent. Also es geht ja nicht nur um Lebenszeit, Werkzeit, Weltzeit, es geht ja auch um Medienzeit, wenn Sie an die Arbeit Septomro denken. Das ist eine große drei Videoprojektionen in einem Raum, in dem also quasi Mediengeschichte seit 1944 abläuft. Ja. Das sind dann Bilder, die 2000-fach beschleunigt werden. Da geht es quasi auch um diese Gleichzeitigkeit, ja, die latente Gleichzeitigkeit, die eben auf der Medienebene uns mehr und mehr umfängt. Gleichzeitig ist es aber eben auch wiederum ein Selbstporträt, denn es sind alle 6. September seit 1944, 45 bis 2004, die dort eingefangen sind. Und das ist nun mal eben wiederum sein Geburtstag. Das heißt, man entwickelt eigentlich ein ganzes Nachkriegspanorama, ein Panorama des 20. Jahrhunderts, in dem wir alle uns bewegt haben, bewegen. Das entwickelt er eben auch wieder aus einer persönlichen Variante heraus. Ich denke, das ist auch seine Stärke. Ich sagte es ganz zu Beginn, dass er sich pars pro toto nimmt, eigentlich wie ein Versuchskaninchen oder zumindest ein Versuchsobjekt. Es geht nicht darum, sich herauszustellen mit seinem Herz oder auch mit seinen Bildern, die sich immer unaufhörlich verändern im letzten Raum, Entretemps, wo der alternde Boltanski sich wieder in den Jungen verwandelt und so weiter. Da geht es nicht um wachsende Altersegozentrik, sondern eben tatsächlich um Bilder der Zeit, um Bewegung, um auch zu zeigen, dass Kunst den Kreis durchbrechen kann, den Kreis sozusagen der Endlichkeit, der Finalität, die gnadenlos auf uns alle trifft, dass Kunst vielleicht eine von den wenigen Möglichkeiten ist, zu überdauern. Und ich denke, da spielt er eben auf ganz verschiedenen, ganz massiven Registern auf der Mathildenhöhe.
Ja, diese Arbeit, mit Blut sozusagen gespuckt wird.
Das ist diese L'Homme-qui-tousse, das ist die sehr frühe Arbeit von 1969, wo man eben auch entdecken kann, ich sprach ja über Werkzeit, dass Christian Boltanski mal so angefangen hat, dass man ihn wie einen Paul McCarthy avant la lettre begreifen könnte. Aber wie gesagt, das ist sehr existenziell angebunden. Es zeigt eben eine Isolation in einem abgedunkelten Zimmer, wo nur ein fahles Licht aus einem kleinen Fenster erscheint. Und wo eben eigentlich diese Beklemmung und diese Isolation, aus der heraus sich Boltanski erst befreien musste, aufscheint, die eigentlich auch das Werk möglich gemacht hat. Und ich meine, Christian Boltanski sagt es selber, Sie sprachen vorhin, was ist das für ein Künstler? Sie sprachen daraufhin an. Das ist, Christian Boltanski sagt eben wirklich von sich selbst auch, ich bin ein Künstler des 20. Jahrhunderts. Ich bin kein Künstler des 21. Jahrhunderts. Ich vertrete immer noch Inhalte. Mir geht es um Inhalte, so wie etwa in dieser Ausstellung um das Thema Zeit im weitesten Sinne. Und das ist, denke ich, etwas, was ihn aber gleichzeitig natürlich auszeichnet und wieder interessant macht für heute. Denn rein in einer sowieso schon nicht mehr vorhandenen postmodernen Schwerelosigkeit kommen wir auch nicht weiter. Deswegen, denke ich, ist seine Position auch immer noch eine Position der Stärke heutzutage.
Ja, und wenn man jetzt nochmal auf die Ausstellung zurückgeht und sich überlegt, dass Boltanski meint, dass Menschen, die zu Künstlern werden, die richten sich so langsam ein Haus ein. Und am Anfang des Lebens ist das Haus natürlich noch nicht richtig eingerichtet. Und wenn man sich eine Ausstellung anschaut und sich überlegt, es könnte ein Haus sein, es bleibt eine Ausstellung selbst bleibt immer unbewohnbar. Es zeigt immer etwas Unmenschliches. Und möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem, wie Boltanski selbst zur Welt gekommen ist, dass sein Vater in der Zeit, in der er gezeugt wurde, unter den Dielen der eigenen Wohnung gelebt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, gerade auch durch das Interview, das Sie geführt haben, dass wenn man diesen Herzschlag am Anfang hört und diese Zeit am Ende, also diese Weltzeit im Verhältnis zu dem Weltkrieg, der damals herrschte, ob das nicht auch eine Art der Verarbeitung ist, dass der traumatischen Situation, die sein Vater eigentlich in dieser Wohnung erlebte, dieses Verstecktsein.
Ja, ich denke mal, mir wäre es ein bisschen zu gefährlich, es zu biografisch zurückzubinden, obwohl ich ja tatsächlich dieses Interview auch publiziert habe, was ich mit ihm geführt habe, wo er sehr detailliert und eigentlich auch, soweit ich weiß, zum ersten Mal auf diese biografischen Hintergründe hinweist, denn man weiß sehr viel oder man hat immer gewusst, dass da irgendwie tatsächlich ein Zusammenhang mit dem Judentum da ist, dass es eben doch eine jüdisch-ukrainische Herkunft gibt und dann eine christlich-kordische Mutter und so weiter, aber wie das dort damals wirklich war, 1944, das hat er eigentlich da jetzt mal erzählt. Man kann sicherlich auch, um das noch zu sagen, das Herz als ein vorgeburtlich schlagendes Herz hören. Yeah. Wenn Sie jemals eben Ultraschall, also Herzabnahmen von Ungeborenen gehört haben, genauso wie Christian sich das Mikrofon sozusagen an die Brust gedrückt hat, das gibt einen ganz ähnlichen Soundeffekt. Das heißt, wir haben da auch eine Doppelung zwischen vorgeburtlich und eben Endlichkeit des Künstlerherzens, sozusagen des Herzens von Christian Boltanski, das dort schlägt in diesem dunklen, langen Gang. Aber mir würde es fast ein bisschen zu weit gehen, es zu sehr aufs Biografische zurückzubinden. Und weil Sie sagten, nochmal zu dem anderen Aspekt mit dem unbewohnten Haus, ich denke, das ist vielleicht eine Leistung von Christian Boltanski, dass er eben Ausstellungen nicht so macht, dass sie eigentlich unbehaust sind. Es ist ja zum Beispiel dieser große Raum, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der größte Raum in unserem Ausstellungsgebäude, in dem sich eine wahre Echokammer befindet. Da sind riesige Container, ist eine ganze verlassene Ortschaft, wenn Sie so wollen, aufgebaut. 7 Meter hohe Türme aus schwarzer Teichfolie und aus diesen Türmen dringen eben Stimmen, die von Befindlichkeiten sprechen. Und ich denke, dass für mich zumindest Christian Boltanski gelingt eigentlich, diese Stimmen tatsächlich einerseits erklingen zu lassen, aber damit auch mehr zu tun. Das heißt wirklich, den Besucher dort hineinzuziehen. Und ich denke, das ist natürlich das, was eben in den letzten Jahrzehnten, ich meine, da kann man große Namen nennen wie Kabakov und so weiter, eigentlich eine Entwicklung natürlich ist, dass man jenseits von Bildern, Ausstellungen von Gemälden, durch die man hindurchläuft, durch die man sich vielleicht mal für 2 Minuten oder 20 Sekunden in ein Bild versenkt, in die Farben, in das, was dort zu sehen ist und dann weitergeht, gibt es da natürlich eine andere Sogwirkung, denke ich. Und es ist gerade der Ausstellung, da haben Sie wiederum schon recht, ein sehr stark autobiografischer Zug zu spüren, aber nochmal nicht um sich selbst zu entblößen und zu analysieren. Ich denke, das hat er längst getan und das Ding ist er Künstler geworden. Also die Traumata, wenn es sie gab, die, denke ich, hat er zum größten Teil überwunden. Bis auf das, was natürlich tatsächlich immer mitspielt, dass er sich vielleicht, wie er das ja auch so genannt hat, einerseits hat er immer davon gesprochen, das Kind in uns stirbt als erstes. Andererseits, wenn Sie ihm manchmal in die Augen schauen, wenn man natürlich viel mit ihm zu tun hat, dann sieht man manchmal eben wirklich diese Augen sehr verräterisch glitzern und dann hat man eben wirklich wieder das Gefühl, da ist wieder das Kind Christian, Petit Christian, der eben dort in dem Star-Künstler Christian Boltanski ausscheint und das ist wiederum für mich auch das Spannende, sozusagen die Wechselwirkung. Aber um zu Ihrer Frage zu kommen, ich würde es nicht zu sehr als traumatische Bewältigungsparcours des Künstlers selber lesen. Also da denke ich, das wäre auch schade, das wäre dann zu wenig Möglichkeit für den Besucher, die Besucherin anzudocken.
Ja, ist vielleicht eher so ein Weg in das eigene Innere. Also wie eben, also ich hatte eher das Gefühl, es hat etwas von Edgar Allan Poe, also dass man über wie das schlagende Herz etwas, das eben eingeschlossen ist, möglicherweise hörbar, aber nicht ohne Präsenz, also auch ohne zeitliche Präsenz, eigentlich nur repräsentiert durch das Leben. Mhm. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber vielleicht ist dann dieser Raum, der sehr große Raum, dann wirklich auch etwas, wo Borges sich realisiert, der ja eine labyrinthische Vorstellung von Zeit hat. Und da könnte man ja auch sagen, und da gibt es ja im Katalog ja auch dieses Zitat, dass das Leben eben ein fortwährender Todeskampf ist. Wie steht
ich denke, das
ist
auch ganz wichtig und spannend für mich gewesen in der Vorbereitung, dass egal, ob Sie Borges oder Cantor oder Kafka, Tarkowski, Sebald,
dass das alles im Katalog
nehmen,
wieder ist.
Haben Sie eigentlich zum Teil eine sehr viel stärkere Dichte und Annäherung an Christian Boltanski, als wenn wir sozusagen noch einen Kunsthistoriker gebeten hätten, sich nochmal zum Werk von Christian Boltanski zu äußern. Das heißt, wir haben dort eben Literaten, die sich zum Thema Zeit äußern, aber tatsächlich eben sehr stark das Verdichten dieser toten Dichter, das sind alles tote Dichter, die was eben Christian Boltanski eben auch aussagt. Er hat ja ein starkes Werk auch, das heißt Memoir, das sind Tafeln, auf denen seine Toten, nochmal der autobiografische Hinweis, seine Toten eben hängen. Da sind aber auch dann Künstler wie Absalon drunter, aber eben wirklich auch seine Verwandten, seine Freunde. Und dazu hat er ja auch ganz explizit gesagt, dieser Bindestrich, der zwischen den Daten 1943 bis 1987 steht, dass das eben eigentlich, wenn man es sich genau überlegt, das ist das eigentlich, was vom Leben übrig bleibt, wenn es dann am Ende nur noch auf Grabsteinen oder wie hier auf diesen Plaque de Mort, auf diesen Todestafeln steht, dieser kurze schwarze Strich, in den das Leben sich zusammenzieht. Und ich denke, das ist natürlich bei ihm einfach auch dieser Bewusstseinskatalysator, was tue ich eben mit meiner Zeit, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Und da kommen wir wieder nochmal ins Herz sozusagen der Zeitthematik von Christian Boltanski, die natürlich dunkel grundiert sind. Sie nannten Borges, sie nannten Poe. Das ist durchaus ein düsterer Hintergrund, aber er dient eben tatsächlich auch dazu, diese Bewusstmachung zu verschärfen. Und ich denke, dazu kann die Ausstellung, die hoffentlich eben nicht nur eine Ausstellung ist, auch einladen.
Ja. Und wie hat Boltanski eigentlich die Mathildenhöhe wahrgenommen? Weil die Mathildenhöhe, ähnlich wie der Monte Verita, ja auch als Künstlerkolonie einmal gegolten hat.
Er hat es tatsächlich auch in seinen eigenen Worten mit dem Monte Verita in Beziehung gesetzt.
Ja.
Er hat eigentlich sofort, als wir dort rübergehen, ich habe nicht da angefangen, ihm irgendwelche kunsthistorischen Exkurse zu liefern, was da alles Tolles passiert ist. Es brauchte eigentlich nur einen kurzen Rundgang über das Gelände, er tatsächlich diese Energie verspürt hat, die, denke ich, immer noch in Teilen da ist von dem Einsatz der Gesamtkunstwerk-Idee, die eben von Olbrich und seinen Mitstreitern, Peter Behrens war ja auch mit dabei am Anfang, dort umgesetzt wurde. Und ich denke, das Spannende an dieser Künstlerkolonie und der Mathesenhöhe ist ja, dass da wirklich wie so in einer Zeitkapsel eben diese Zeit um 1900 verdichtet gebaut wurde. Es gibt zwar nur noch im Museum Künstlerkolonie ein paar Dokumente, es gibt kein Haus mehr, was komplett eingerichtet ist von oben bis unten, aber dieser Gedanke, dass man eigentlich alles im Leben gestalten sollte, dass da eigentlich etwas passieren muss, dass man da ganz massiver rangehen muss, als das eben davor der Fall war und auch mit einem neuen Stil das verbinden, mit einer neuen Art das umzubauen, was nicht unbedingt heißt, dass es ein Jugendstil unbedingt sein muss. Das ist, denke ich, etwas, was ihn auch fasziniert hat. Und natürlich ist dieses Gebäude, Ausstellungsgebäude samt Hochzeitsturm, sowieso natürlich in jedem Architekturführer da und zu Recht, weil es eben eine sehr starke Ausdruckskraft hat. Mhm. Das hat wohl Christian Boltanski auch gesprochen, weil er natürlich eher auf der Ausdrucksseite ist. Ich sagte es ja auch auf der Inhaltsseite. Ein Künstler, der eben dort durchaus keine klaren, keine banalen, deutlichen Botschaften, aber der durchaus etwas vermitteln will oder etwas geben. Er sagt ja auch, ich will Gefühle wecken und diese Gefühle sollen natürlich vom Bauch in den Kopf gehen und dann weiterarbeiten. Und da ist natürlich die Mathesenhöhe, glaube ich, schon ein ganz, um es mit Understatement zu sagen, geeigneter Ort. Das ist wirklich ein Ort, wo er, glaube ich, gut aufgehoben ist mit seiner Arbeit und seinem Nachdenken.
Mm. Und haben Sie selbst Vorstellungen, etwas mit der Mathildenhöhe als Künstlerkolonie zu machen, jetzt seitdem Sie eben Direktor sind der Mathildenhöhe?
Wir haben ja das in der ersten Ausstellung schon mal angetönt. Da haben wir eben wirklich einfach, oder da habe ich dann 10 Künstler eingeladen, die gesamte Mathildenhöhe, also eben nicht nur das Ausstellungsgebäude, sondern auch das Umfeld, die Platanenhain, und eben das Sandterrain und so weiter bespielt haben. Und das ist natürlich das, was für mich die Mathildenhöhe interessant macht. Es ist ja kein Wild Cube, kein Ort, in dem man alles hineinbringen kann. Man könnte das machen, aber ich bin als Historiker und Museumsmann natürlich schon sehr mir bewusst, dass das eigentlich ein so besonderer Ort ist, dass es auch besondere Ereignisse braucht. Und wir werden spätestens für 2008, wo es eben auch ein Jubiläum gibt, 100 Jahre Mathildenhöhe, also Ausstellungsgebäude und Hochzeitsturm, natürlich dort auch Fragen stellen zur aktuellen Entwicklung vom Bauen. Das, wenn ich nämlich sozusagen natürlich durch die Vorortsiedlung fahre, dann hat man ja zum Teil wirklich die ganze Malaise der Reihenhaussiedlungen, genau das, was gegen das man eigentlich vor 100 Jahren schon opponiert hat, heute eigentlich wieder an der Zeit wäre, dass man sich fragt, muss man eigentlich alle kleinen Hausparzellen in einer Richtung machen, gibt es keine anderen Möglichkeiten, Wohnungen zu bauen, wie stark beeinflussen diese Käfighaltung, sage ich mal, diese heutige Käfighaltung von Kleinfamilien, eigentlich das Bewusstsein, das sind alles Fragen, die ich für mich auch sehr spannend finde, auf der Mathildenhöhe zu entwickeln. Also da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge an Terrain zu bearbeiten.
Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen von Herzen. 2006, man, the game in trouble. I've been in the mix, being nice to niggas. Shaking hands with spiteful, fake, wannabe motherfuckers. They testing water with me, foreign ass motherfuckers. Cause I ain't in the hood, I ain't hood motherfuckers. Alright, run up on me with that dumb ass shit. Bust a hole in your ass, make your whole strides ain't split. I'm a damn good
boy. Sehr vergängliche Werke wie Installationen schaffen.
Je crois beaucoup à la transmission, mais il y a deux sortes de transmission. Il y a une transmission qui est plutôt liée à l'Occident et qui est une transmission par l'objet. Et puis, par exemple, au Japon, une grande partie de la transmission se fait par le savoir. Les jardins zen sont refaits chaque matin, les temples sont refaits tous les 10 ans, mais certaines personnes sont considérées comme des monuments, puisqu'ils ont le savoir. On dit et on sait qu'en Afrique, il est beaucoup plus important de savoir utiliser un masque que de conserver le masque dans une vitrine. Donc, effectivement, je suis pour la transmission, mais je pense qu'il y a des formes de transmission différentes.
Ich glaube sehr stark an die Überlieferung, aber es gibt mehrere Arten der Überlieferung. Einmal die im Abendland und die basiert auf der Überlieferung der Weitergabe von Dingen. Und es gibt die, wie sie zum Beispiel in Japan praktiziert wird, da geht es um eine Weitergabe von Wissen. Und deshalb werden dort auch die Tempel nicht als ein fertiges Gebäude erachtet, sondern man baut 10 Jahre, man renoviert alle 10 Jahre die Tempel und die Gärten werden auch täglich erneuert. Und in Afrika ist es zum Beispiel so, dass es nicht so wichtig ist, dass eine Maske ausgestellt wird und erhalten wird und hinter einer Vitrine, sondern da zählt es, dass man weiß, eine Maske herzustellen.
L'activité que j'ai aujourd'hui est assez proche celle d'un musicien qui écrit des partitions. Une très grande partie de mon travail est détruite après les expositions, mais elles peuvent être jouées par moi ou par un autre. Le problème, c'est d'arriver à le réincarner.
Das, was ich heute tue, ähnelt eigentlich sehr der Arbeit von einem Musiker, der mit der Partituren verfasst. Oft passiert es, dass nach einer Ausstellung mit meinen Werken alles kaputt gemacht wird, aber es sind ja die Elemente da, um dann damit zu spielen.
Je joue mon art.
Ich spiele mit meiner Kunst. Wie mit einem Instrument. Ich spiele meine Kunst, so wie man sagen könnte, auch ich spiele Gitarre. So drückt er sich aus.
Pour prendre quelque chose, un exemple.
Ja, das Interview war gerade mit Ralf Beil über die Ausstellungszeit auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Und was wir dazwischen gehört haben, war Christian Boltanski, der in der Städelschule über seine Arbeit gesprochen hat. Und ja, um das Thema Zeit fortzusetzen, ist es, denke ich, wichtig, nochmal auf das Leben einzugehen. Denn nur ein kleiner Teil des Lebens ist es, in dem wir leben. Die ganze übrige Spanne ist nicht Leben, sondern Zeit. Das als Anfang, zu Anfang des Katalogs von Seneca über das Thema Zeit. Jetzt werden wir über die Zeitlichkeit der Zeit eigentlich sprechen, die Erfahrung der Zeit. Aber diese Erfahrung in Bezug auf das Thema der Chronologie und das eben mit Daniel Birnbaum, der jetzt vor kurzem ein Buch, einen kleinen Essay verfasst hat über das Thema Zeit im Verhältnis zur Phänomenologie. Er fragt eben, ob es die Intentionalität ist, die eben die Phänomenologie und die Ambiguität des aktiven Betrachters, der eine Arbeit, also eine künstlerische Arbeit betritt, ob das etwas ist, das sozusagen die Begrenzung der möglichen Subjektivation oder der Subjektivierung neu determiniert. Die Frage ist tatsächlich, gibt es neue potenzielle Formen der Subjektivität und wie sind diese eingebunden in das Framework der Phänomenologie? Diese Fragen stellt sich Birnbaum, Daniel Birnbaum, in diesem Essay on Chronology. Und vielleicht, um mit einem Wittgenstein-Kommentar zur Phänomenologie aus dem Buch Chronology zu beginnen. Er sagt, there is no chronology, only chronological problems. Und genau diese sind bezogen auf die Beziehung, auf den Gegenstand der Temporalität, als solche, die eben unsere verschiedenen Modalitäten in Bezug auf die Zeit und die Beziehung zu dem, was Subjektivität oder Subjektsein bedeutet, meint. Time becomes a subject because it is the folding of the outside end, as such forces every present into forgetting, but preserves the whole of the past within memory. Forgetting is the impossibility of return, and memory is the necessity of renewal. Ja, dann hören wir jetzt das Interview mit Daniel Birnbaum über Chronology. Damit einen Zusammenhang vielleicht herzustellen zwischen der Dissertation über Husserl und wie es jetzt eben möglich ist, das Buch Chronology beinhaltet ja auch künstlerische Positionen, verbindet in dem Sinne die Zeitlichkeit, die man in bestimmten Arbeiten finden kann, mit der Subjektposition oder transzendentalen Phänomenologie, die man bei Husserl zum Beispiel findet. Wie ist da der Übergang? War es jetzt möglich, also vielleicht in Chronology etwas zu machen, was in einer Dissertation natürlich nicht möglich ist, über künstlerische Arbeiten sehr gezielt zu schreiben?
Ja, also die Verbindung bin ich sozusagen. Im mehreren Sinne des Wortes. Nee, also ich war ja vor vielen Jahren in den Vereinigten Staaten und dann in Stockholm Philosophielehrer. Und das war sozusagen mein normales Leben. Texte von Husserl und Merleau-Ponty und so, phänomenologische Klassiker zu unterrichten. Ich habe auch als Übersetzer gearbeitet und habe Jacques Derrida und Husserl ins Schwedische übersetzt. Und das war in meinen 20ern sozusagen, war das hauptsächlich, was ich professionell und so akademisch eigentlich gemacht habe. Mhm. Gleichzeitig war ich als Journalist tätig für Kunstzeitschriften und also ursprünglich fürs Feuilleton in Dagens Nyheter, das ist die größte Tageszeitung in Skandinavien. Und da war das noch nicht so spezialisiert. Ich konnte über alles Mögliche schreiben, ein bisschen über Literatur, manchmal über Kunst, sogar manchmal über Philosophie. Das kommt ja nicht so oft in Tageszeitungen vor, aber irgendwie ist ja das Feuilleton und die Kultur überhaupt, denke ich, professionalisiert in dem Sinn, dass man früher oder später als Spezialist für irgendwas definiert wird. Und plötzlich Mitte der 90er war ich einfach Kunstkritiker. Und so hatte ich das nie geplant. Ich komme zwar aus so einer Familie, kann man fast sagen. Meine Mutter war ja Kuratorin an der Nationalgalerie in Stockholm und deshalb bin ich in Museen und mit Kunst irgendwie aufgewachsen, aber das war nie meine Hoffnung oder mein Plan, so Kunstkurator oder Kunstkritiker zu werden, sondern ich habe einfach Philosophie und andere Sachen studiert. Die Phänomenologie ist das, was ich professionell irgendwie, ja, das, mit dem ich das Thema, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe, und ich habe tatsächlich eine Doktorarbeit über Husserl geschrieben, über Zeitlichkeit und Andersheit, Alterität, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, also das Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Anderen und das Verhältnis zum Anderen, zum Alter Ego und zu einer intersubjektiven Sphäre und und das Verhältnis zwischen Jetzt und Damals, also Erinnerung und Einfühlung als zwei Möglichkeiten, sich aus dem Subjekt heraus zu versetzen, sozusagen. Ja. Das klingt jetzt sehr technisch, ist es ja auch teilweise. Also wenn man Doktorarbeiten in Philosophie schreibt, dann wird es ja zum Schluss sehr spezialisiert und sehr technisch. Einige Begriffe aus der Phänomenologie habe ich ab und zu versucht zu verwenden in Kunstzusammenhängen. Die Phänomenologie ist ja einfach eine sehr spannende und reiche Philosophie, also es gibt ja so viele unterschiedliche Positionen innerhalb der Phänomenologie, aber so die grundlegenden Ideen von einem aktiven, sinngebenden Subjekt ist sozusagen der Ausgangspunkt, dass die Welt wird, was sie, also wir produzieren ja, wir produzieren, erzeugen nicht die Welt, aber wir geben der Welt Sinn. Das ist so die grundlegende Idee bei Husserl. Und wir geben den anderen und uns selbst auch Sinn durch diese aktive Subjektivität. Mhm. Das heißt, ein aktiver Wahrnehmer, ein aktiver Akteur oder ein aktiver Zuschauer, gibt es ja auch in bei Ausstellungen und so weiter. Das heißt, man kann mit diesen phänomenologischen Begrifflichkeiten schon sehr viel machen und auch spielen sozusagen. Und das habe ich oft so in Kunstzusammenhängen versucht. Das kleine Büchlein, Chronology, ist ein sehr zusammengesetztes, vielleicht etwas heterogenes Buch. Es sind 7 oder auch 9 oder sowas, kleine Essays eigentlich. In jedem Kapitel geht es über Zeitlichkeit und Zeit. Und es geht darum, wie man mit Zeit umgehen kann in der Kunst und wie man vielleicht sogar Zeit gestalten kann. Man kommt gleich zu beweglichen Bildern. Man denkt ja auch oft, dass das ja auch im klassischen Kino hat man mit Zeit natürlich gearbeitet. Und das klassische Kino kann zeitliche Strukturen und sehr subtil gestalten mit Doppelexponierungen und Flashbacks und weiß ich alles. Ich meine, was gibt es Subtileres als ein Film von Hitchcock oder sowas? Trotzdem gab es plötzlich in den Anfang der 90er Jahren neue Möglichkeiten. Man hat ja auch von einem anderen Kino gesprochen. Raymond Bellour, dieser französische Filmtheoretiker, der ein Hitchcock-Experte ist, hat sich für neue Experimente im postkinematischen, sagt er, glaube ich, Experimente interessiert. Künstler und Künstlerinnen wie Eija-Liisa Attila aus Finnland oder Stan Douglas aus Kanada, Doug Aitken aus Amerika, es gibt jede Menge. Er hat sich einfach für diese Leute interessiert, als Künstler, die Themen des Kinos jenseits des Kinos bringen, sozusagen.
Ja. Und Kunst entzieht sich ja immer wieder einer Definition. Und ist es möglicherweise durch die Bestimmung der Zeitlichkeit oder über das Reflektieren über Zeitlichkeit möglich, Kunst, etwas in der Kunst zu beschreiben, was sich normalerweise auch entzieht, wie sich die Zeit uns ja auch als Gegenstand nicht wirklich fassen lässt. Dafür steht ja auch dann das Beispiel des Rennens mit der Schildkröte, das ja auch William James aufgreift, diese 19 Sekunden.
Also die Zeitlichkeit und die Zeit selbst ist ja einfach ein klassischen Problemthemen in der Philosophie und bei Augustinus heißt es, ich weiß, was die Zeit ist, bis jemand mich fragt, dann kann ich das nicht sagen. Also es gibt in jeder Philosophie seit Aristoteles bis zu Husserl oder Deleuze Theorien der Zeit und trotzdem entstehen immer neue Paradoxen und neue Fragen. Ich versuche in meinem kleinen Büchlein nicht die Geschichte des Zeitbegriffs zu schreiben, aber ich deute so Themen an, die bei vielen Philosophen auch diskutiert werden. Also was ist der Unterschied zwischen objektiver Zeit, Zeit, die man messen kann, und die Zeitlichkeit, die wir selber im Innern irgendwie mit uns tragen? Was ist das innere Zeitbewusstsein? Kann man von dieser inneren Zeitlichkeit sich Bilder machen überhaupt? Es gibt so viele Metaphern der Zeit. Schon in der Antike, bei Aristoteles, gibt es die Linie und den Punkt. Es gibt durch die Geschichte der Philosophie immer wieder Versuche, die Zeitlichkeit irgendwie mit Bildern zu fangen oder mit Bildern zu illustrieren. Es gibt Linie, Punkt, es gibt sicherlich ein Spiral oder es gibt einen Zirkel, die Ideen von einem Kreislauf. Es gibt in moderneren Philosophien alle möglichen Metaphern, Pyramide, Krone, Netzwerk, Labyrinth. Ich interessiere mich auch sehr für literarische Versuche, zum Beispiel bei Borges gibt es die labyrinthische Zeit, eine Vielfalt von Zeitlichkeiten gleichzeitig und so. Ich denke, dass man viele von den Arbeiten, die ich diskutiere, auch aus ganz anderen Perspektiven hätte diskutieren können. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Eija-Liisa Attila, diese fantastische, finde ich, Filmemacherin aus Helsinki. Bei ihr geht es auch um eine typische finnische, nordische Melancholie. Es gibt Themen, die immer wiederkehren mit Hunden und mit dem Tod und mit Erinnerung. Also es gibt da so viel Thematisches, was man auch natürlich hätte diskutieren wollen. Ich reduziere ja natürlich in meinem Buch diese Arbeiten auf ein Thema. Ich deute hoffentlich auch andere Themen an, aber ich versuche jetzt, diese unterschiedliche Position in der Gegenwartskunst aus einer Perspektive der Zeitphänomenologie oder aus der aus der Problematik der Zeitthematik zu beleuchten. Und sehe die ein bisschen so wie, es gibt das da von Borges, das wunderbare, die wunderbare kleine Erzählung The Garden of Working Paths. Er hat ja seine Texte auch ins Englische übersetzt. Auf Deutsch heißt es wahrscheinlich der Garten mit Pfaden oder Wege, die sich verzweigen. Mhm. Und das ist eine sehr dichte, wie kleine Erzählung über ein Labyrinth, was auch vielleicht ein Roman ist. So, und man diskutiert, was könnte dieses Labyrinth sein? Und dann sagt er, was ist das einzige Wort? Wenn man ein Rätsel formuliert, was ist das einzige Wort, was nicht erwähnt werden darf in der Formulierung? Natürlich die Antwort selbst. Und er sieht dieses Labyrinth als ein Rätsel der Zeit. Und ich denke, dass meine Perspektive in diesem Büchlein ähnlich ist. Ich sehe jede dieser Arbeit so als ein Rätsel der Zeit. Und das ist natürlich nur eine Perspektive. Man hätte Doug Aitken oder Tobias Rehberger oder Elisa Adler ganz anders diskutieren können. Aber das ist jetzt mein Thema in dem Büchlein. Wie gestalten Sie Zeit? Und wenn Zeit eigentlich wenn es kein direktes Bild von der Zeit gibt, dann gibt es nur metaphorische Bilder oder es gibt nur indirekte Versuche, Illustrationen, eben diese Metaphern, die ich angedeutet habe aus der Philosophie selbst, aber sicherlich in der Kunst und in der Literatur viele, viele anderen. Und da habe ich gedacht, dass hier alle diese Arbeiten sind Metaphern der Zeit oder sind labyrinthische oder indirekte Darstellungen der Zeitlichkeit und der Verwirrung, die Zeitlichkeit bei uns Menschen hervorbringt.
Ja. Ja, oder überhaupt der Rätselcharakter.
Ja, das heißt, das der Rätselcharakter ist in dem Büchlein sehr präsent, denke ich. Und deshalb ist es vielleicht ein kleines verwirrendes Buch, ich weiß nicht, aber es hat wenigstens Spaß gemacht, das zu schreiben.
Ja, vor allen Dingen die Frage, die ja auch ganz am Anfang steht, who is me today? Also wie steht das, diese Form der Präsenz oder auch der Repräsentation, diese Unterscheidung im Zusammenhang zu dem, wie sich Künstler selbst bestimmen oder auch bestimmen, welche Subjektpositionen sie einnehmen wollen im Verhältnis dann zur Zeitlichkeit.
Also man könnte die Frage fast so umformulieren, was ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen dem Subjektsbegriff oder zwischen Ideen des Ichs und die Frage der Zeit. Und dann kann man sehr akademisch oder so ein bisschen langweilig antworten, dass ja, fast bei allen diesen Philosophen, sei es Kant oder Husserl oder Heidegger oder Merleau-Ponty, wird die Zeit sehr zentral im Subjektbegriff platziert. Also die Form der inneren Wahrnehmung oder die Form des Subjekts selbst wird bei vielen von den postkantianischen Künstlern als Zeitlichkeit definiert. Der zeitkonstituierende Fluss ist bei Husserl das tiefste Niveau des Subjekts selbst. Und sogar bei Kant gibt es diese Idee von einer Selbstaffektion der Zeit als innerste Form des Subjekts selbst. Das heißt, das klingt jetzt wahnsinnig spekulativ, ist es wohl auch, aber würde man mit der Zeit manipulieren und neue Formen der Zeitlichkeit produzieren, würden wahrscheinlich komplett neue Subjektsformen entstehen. Das ist hochspekulativ. Aber wie ist es denn heute mit den neuen Technologien? Also vielleicht entstehen auch neue Formen der Wahrnehmung, neue Formen der Selbstwahrnehmung durch neue mediale und technische Möglichkeiten. Bei Walter Benjamin in dem ständig aktuellen und immer wieder diskutierten Essay über die Reproduzierbarkeit, das Kunstwerk im Zeitalter der mechanischen Reproduzierbarkeit oder wie heißt es auf Deutsch? Technischen. Ja, da wird ja zum Beispiel gesagt, der Wahrnehmungsapparat ist nicht ein für alle Mal gegeben, also naturgegeben, sondern entsteht im Verhältnis oder wird sogar produziert oder entsteht im Verhältnis zur Technologie und zur gesellschaftlichen Strukturen und zur Form der Distribution und so weiter. Wenn es das so ist, dann könnte man ja fragen, wie entsteht denn das Subjekt heute im Zeitalter, im digitalen Zeitalter und so weiter.
Ja, der technischen Reproduktion.
Ja, und auch nicht nur technisch, sondern sogar digitalen Zeitalter.
Ja, und da bleibt ja auch ein Rätsel immer noch gegeben, nämlich das der Aura. Also wie entsteht dann die Aura eines
Was ist hier und jetzt im Zeitalter des Internets? Das klingt das kitschig, das so zu fragen, aber eine Arbeit
in Bezug auf die Endlichkeit des menschlichen Lebens.
Ja, also wie ist das zum Beispiel? Also die meisten Arbeiten, die ich diskutiere, haben mit beweglichen Bildern zu tun, also Video und Kino und so weiter. Aber eine Arbeit, die eigentlich sehr ungewöhnlich ist, finde ich, ist von unserem eigenen Frankfurter Herr Tobias Rehberger. Er hat eine Reihe von solchen Arbeiten gemacht. Aber er hat hier in der Dresdner Bank ist es. Ich glaube, man kann da auch rein. Es ist die Cafeteria von der Dresdner Bank im Bahnhofviertel. Da hat er so Insel, oder wie soll man sagen, der hat unterschiedliche Teile des Restaurants als unterschiedliche Städte gestaltet. Es sind, glaube ich, Dubai und Shanghai und Los Angeles und so. Da gehen die Leute der Dresdner Bank einfach Kaffee trinken und essen jeden Tag. Ja. Und das Licht wird per Internet, das kann man heutzutage sehr einfach machen, es gibt Wetterstationen und so weiter, so Internetseiten, reproduziert. Das heißt, man kann in der Früh in Dubai frühstücken und dann gegen 11 doch einen Kaffee in Los Angeles trinken, am Mittagessen in New York und später am Abend in Shanghai einen Snack. Also man kann sich durch diese Lichtverhältnisse in unterschiedliche virtuelle, aber doch auch konkrete Lichtsituationen begeben, weil das Licht einfach getragen wird in Realzeit von diesen unterschiedlichen Orten. Und das ist ja jetzt unsere normale Welt, das ist ja kein Science-Fiction mehr irgendwie, dass man jetzt diese Realpräsenzsituation hat mit der ganzen Welt, mit Realübertragung und so. Er hat es aber ungewöhnlicherweise nicht mit beweglichen Bildern gestaltet, sondern ja, sehr skulptural, diese unterschiedlichen Situationen, wo man sitzen kann und essen, so Tische und Stühle und Lampen, und die Lichtsituation wird konkret reproduziert und getragen von diesen unterschiedlichen Orten. Das heißt, er hat das Restaurant total globalisiert, wenn man so will. Stellt so eine Arbeit Fragen über das Hier und das Jetzt? Muss man die Fragen über Zeit und Raum und Beweglichkeit neu stellen? Ich weiß das nicht, aber es ist zumindest eine sehr dichte Situation, was er da geschaffen hat.
Ja, und das letzte Kapitel ist ja Chronometers. Und da wird ja auch die Frage gestellt, nicht nur, dass etwas auch immer ankommen kann, also das Zukünftige ist ja auch Teil eigentlich dieser zeitlichen Denkens der Linearität, aber auch des immerwährenden Ankommens, und es endet ja mit der Frage, is someone arriving? Und da wäre die Frage, wie ist dieses Verhältnis, einmal die Setzung, die Vergangenheit ist Gegenwart, und gleichzeitig dieses Verhältnis zu dem der Arbeit.
Ich denke, es gab in früheren Jahrzehnten, sagen wir mal in den 20er Jahren oder 30er Jahren, sehr so technologischer Optimismus. Also man hat wirklich gehofft, und Walter Benjamins Essay ist ein Beispiel davon, dass neue Distributionsformen, neue technologische Formen, ganz neue kollektive Erfahrungen produzieren kann. Heutzutage ist es sehr ungewöhnlich. Es gab natürlich eine erste Generation von Internet-Theoretiker, die so futuristisch, optimistisch, irgendwie spekulativ geschrieben haben. Aber gewöhnlicher ist es, dass man eher die immer deutlicher werdende Kulturindustrie betont, und dass diese Technologien nur als ein Problem gesehen werden und als eine Bestätigung, dass die Globalisierung hauptsächlich mit wirtschaftlichen und mit finanziellen für finanzielle Zwecke da ist und so weiter. Wenn komplett neue Subjektformen durch ein Verhältnis zur Technologie entsteht, ja, wo würde man das denn sehen? Oder ist es dann nur ein negatives, geschädigtes Subjekt sozusagen? Oder könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass komplett neue Erfahrungsstrukturen möglich werden? Das kann ich natürlich nicht beantworten, und das tue ich ja auch, versuche es ja nicht einmal. Aber es gibt bei sehr vielen von den Künstlern eher eine melancholische Einstellung, und es geht mehr um Erinnerungen und um das Vergangene und um Sachen, die verloren gegangen sind. Aber ich denke, dass es auch einige Künstler gibt, die da nicht unbedingt als Optimisten zu definieren sind. Aber Leute wie Doug Aitken oder Philipp Pareno, die sich einfach für das Neue immer interessieren und die das ziemlich unsentimental irgendwie auch gestalten wollen. Doug Aitkens große Videoarbeiten handeln ja von Städten. Man weiß nicht mehr, ob das Los Angeles oder Shanghai oder was das ist. Also hochtechnologische, total medialisierte Situationen, die auch neue Stimmungen, neue Atmosphären und vielleicht eine neue Poesie möglich machen, ohne da großartig melancholisch zu werden. Gegen Ende des Buchs versuche ich einige solche Szenarien, oder wie soll man das nennen, einfach zu beschreiben, wo es vielleicht um zukünftige Lebensformen geht. Ja. Und ohne jetzt allzu düster nur das Negative zu betonen.
Also nicht die Endzeit
sozusagen. Nicht vielleicht die Endzeit, aber wer weiß, vielleicht ist es einfach arriving. Vielleicht kommt da noch was.
Ja. Und Christian Boltanski hat ja jetzt die Ausstellung Zeit in Darmstadt und er thematisiert ja in dem Sinne auch das Verhältnis Zeit und Leben. Auch sein eigenes Leben, aber sehr abstrakt im Verhältnis eigentlich zu dem, wie sich Zeitlichkeit äußern könnte. Und da wurde ja auch die Frage danach gestellt, wie er als Künstler zum Beispiel arbeitet. Ist das auch entscheidend?
Also ich finde, Christian Boltanski ist für mich ein ganz wichtiger Künstler. Ich schreibe jetzt nicht über ihn, sondern über etwas, eine jüngere Generation eigentlich in diesem kleinen Büchlein. Aber er war ja neulich auch in der Städelschule. Ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Ich mag ihn sehr, aber ich finde, er ist ein Beispiel von einem Künstler, der schon sehr melancholisch arbeitet, oder sehe ich das falsch? Also ich ahne schon da immer eine Besessenheit mit dem Tod und mit der Endlichkeit und mit dem Vergangenen und nicht mit einer, Künstler der des großen Optimismus oder sowas, aber er ist ein wunderbarer Künstler, das ist gar keine Frage.
Ausstellungsräume bleiben ja unbewohnbar, auch wenn man in der Lage ist, sie einzurichten, durch eine Ausstellung exemplarisch zu zeigen, was eine Utopie eines Hauses, eines Zusammenlebens sein könnte. Und in dem Kontext sehe ich eigentlich auch den Herzschlag, der mich vielmehr an den Herzschlag seines Vaters erinnert, der unter den Holzdielen gelebt hat, während er auf die Welt gekommen ist. Also genau dieses Einholen dieses Momentes.
Was toll ist mit Boltanski ist auch, dass er diese Themen, die wir hier vielleicht etwas abstrakt besprechen, sehr, sehr konkret immer gestalten kann. Und dass er arbeitet ja manchmal auch mit, wie soll ich sagen, nicht mit neuen Technologien, aber schon mit Technologie, aber immer in einer sehr, sehr konkrete Weise. Ich hatte einmal mit ihm gearbeitet in einer großen Ausstellung, die in Moskau vor 2 Jahren veranstaltet wurde. Und da hat er erstaunlich schnell einen total unmöglichen Ort bespielen können. Das war ein altes, kaputtes Haus. Es gehört dem Architekturmuseum in Moskau. Und da hat er so mit ganz einfachen Mitteln so eine Art Schattenspiel produziert. Das ist wirklich wie ein Kindertheater. Mhm. Aber enorm überzeugend eigentlich. Also das ist ein Künstler, der kann mit technischen Werkzeugen arbeiten. Er arbeitet ja auch mit Film und mit Licht und so. Er braucht schon Technologie manchmal. Er kann aber auch mit Sachen, die er auf der Straße findet, großartige Räume schaffen, wo es auch um Erinnerung, um Melancholie und um die Endlichkeit des Menschen geht, denke ich.
Ja. Und jetzt. It's an invasion. Oh my God! I'm fucking coming, man. Woo! Woo! What the hell y'all gonna do? It's fucking over! This might let the cat out the bag. Thanks to politics, yeah. Baby!
Seit vielen Jahren auch berichtet.
Ich kenne auch mehrere seiner Studenten.
Ich würde gerne ein bisschen hören, wie er seine Rolle als Professor sich
d'abord, comme nous savons tous, en art, il n'y a rien à enseigner, il n'y a rien à apprendre. Comme nous savons tous, en art, il n'y a rien à enseigner, il n'y a rien à apprendre.
Naja, so wie wir alle wissen, in der Kunst gibt es eigentlich nichts, was man beibringen kann und nichts, was man lernen kann.
You're doing something when you teach, no?
Non, ce que je
dis à mes étudiants souvent, enfin, c'est pas des étudiants d'ailleurs, c'est des gens. Je leur dis, il faut attendre et espérer.
Eigentlich nicht. Also die, den Studenten, das heißt, das sind Leute, denen sage ich einfach, ihr müsst warten und hoffen.
Et c'est ce que je fais en tant qu'artiste.
Und das mache ich auch als Künstler.
Et aussi, je dois dire que c'est à eux de m'apprendre quelque chose. S'il y a quelque chose à apprendre, c'est eux qui peuvent m'apprendre quelque chose et pas moi qui peux leur apprendre quelque chose.
Und wenn es etwas zu lernen gibt, dann habe ich von meinen Studenten zu lernen.
J'aime beaucoup l'école des Beaux-Arts de Paris. Parce que c'est le dernier lieu apparemment inutile.
Ich liebe die Hochschule für schöne Künste in Paris. Anscheinend ist das noch der letzte Ort der Zuflucht für überflüssige Dinge.
Il y fait chaud en hiver.
Im Winter ist es warm dort.
Et nous pouvons parler pendant des heures d'une tache sur le sol ou d'un rayon de lumière ou d'un rayon de lumière qui arrive.
Ja, und dann können wir stundenlang uns darüber unterhalten, über einen Fleck auf dem Boden oder über einen Sonnenstrahl. Es ist warm genug dafür.
Et seuls les lieux inutiles sont des lieux utiles.
Und nur die überflüssigen, unnützigen, unnützen Räume sind wirklich nützig, nutzvoll. Heute Abend, also vergessen Sie es.
Parfois, ça m'est arrivé, que des gens arrivent très jeunes et qu'ils sachent déjà presque tout, qu'ils sachent en tout cas beaucoup mieux que moi.
Ja, manchmal ist es mir passiert, dass ich jungen Menschen begegnet bin, sehr jungen Menschen, die fast schon mehr oder mehr wissen als ich.
Il me semble, mais c'est un peu difficile à dire, qu'il n'y a pas de lien direct entre travailler beaucoup, une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de culture et être capable de faire de l'art.
Ja, man könnte sagen, es ist eigentlich sehr schwer. Man kann kaum etwas dazu sagen, ob es wirklich eine Verbindung gibt, einen logischen Zusammenhang zwischen der Zeit, die man in Arbeit investiert, der Intelligenz von einem Menschen oder der Kultur und seiner Fähigkeit, Kunst zu machen.
Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu comme d'avoir un grand nez ou un petit nez. Certains savent des choses.
Manchmal denke ich, es ist genau so eine Frage, wie ob man mit einer großen oder kleinen Nase auf die Welt kommt. Gibt man.
Et puis, il faut savoir que une vie d'artiste est parfois un peu longue. Et en tout cas, être artiste, c'est construire une maison. Quand on est un artiste, on construit une maison pendant sa vie. Donc parfois, on construit la salle de bain. Parfois on construit la chambre à coucher, parfois on construit la cave ou le garage. Et donc là, ils sont au début de la construction de la maison, mais à la fin, toutes ces chambres différentes feront leur maison.
Ja, ich würde auch sagen, das Leben von einem Künstler ähnelt dem Bau eines Hauses. Während seines Lebens baut er nach und nach, mal arbeitet er am Badezimmer, mal ist er mit dem Schlafzimmer beschäftigt, ein anderes Mal baut er den Keller oder die Garage. Ja, und bei den jungen Leuten geht es darum, sie fangen ja gerade erst an, ihr Haus zu bauen.
Ja, die jungen Leute fangen gerade erst an, ihr Haus zu bauen. Das war eben jetzt zuletzt das Gespräch mit Daniel Birnbaum über das Buch Chronology, ein Essay über die Zeit oder auch die Subjektivität in den Werken von zeitgenössischen Künstlern, erschienen bei Lukas und Sternberg 2006. Auf jeden Fall Die Ausstellung Zeit ist bis zum 11. Februar in Darmstadt, Mathildenhöhe, zu sehen. Und aus dem Katalog, der sehr viele sehr spannende Texte über das Werk von Boltanski enthält, lese ich jetzt noch einen Ausschnitt vor, und zwar Samuel Beckett über Proust. Wenn mir noch Zeit genug bliebe, mein Werk zu vollenden, so würde ich gewiss nicht versäumen, ihm den Stempel der Zeit aufzudrücken, die mir jetzt so eindringlich gegenwärtig war, und ich würde darin die Menschen selbst auf die Gefahr hin, ihnen das Aussehen von Ungeheuern zu geben, als Wesen beschreiben, die einen viel größeren Platz in der Zeit einnehmen, als den Beschränkten, der ihnen so spärlich im Raum zugemessen wird, einen tatsächlich unermesslich ausgedehnten Platz, da sie wie in die Jahre getauchte Riesen gleichzeitig all jene Epochen ihres Lebens berühren, die durch so viele Tage getrennt so weit auseinander liegen in der Zeit. Prousts Geschöpfe sind also Opfer dieser vorherrschenden Bedingung und dieses vorherrschenden Umstands, Zeit. Opfer, wie niedrige Organismen Opfer sind, die nur zwei Dimensionen kennen und plötzlich mit dem Mysterium der Höhe konfrontiert werden. Opfer und Gefangene. Es gibt kein Entrinnen vor den Stunden und den Tagen, weder vor dem Morgen noch vor dem Gestern. Es gibt kein Entrinnen vor dem Gestern, weil das Gestern uns deformiert hat oder durch uns deformiert worden ist. Der Modus ist unwichtig. Deformation hat stattgefunden. Gestern ist nicht ein Meilenstein, an dem man vorübergegangen ist, sondern ein Tagstein auf der ausgetretenen Spur der Jahre und unabänderlich ein Teil von uns, in uns, schwer und gefährlich. Wir sind nicht nur müder wegen gestern, wir sind anders, nicht mehr, was wir waren vor dem Verhängnis des Gestern. Ja, wenn die Vergangenheit gegenwärtig wird, dann werden wir uns auch des eigenen Lebens gewärtig. Es ist sozusagen ein Leben in der Gegenwart, und genau das Leben ist immer in der Gegenwart, das ist der Ausdruck eigentlich des Unheimlichen, dem wir permanent in den Werken von Boltanski begegnen, auch wenn es um das Thema Zeit geht. Ja, jetzt verabschiede ich mich hier schon einmal, aber es geht gleich weiter.
Yo, good morning, ladies and gentlemen.
Good morning, good morning.
Morning. It's another Friday morning, you know what I mean? I came over here last night on the train, you know what I mean?
On the couch.
I had to do it. Gotta do what you gotta do.
Let's go, man.
Got up real early to get this shit started, man.
That's what hustlers do.
I got like 15 songs for dudes right now, man.
On the way, baby.
You know, I'm over my man's E-House. You know, dude got an E-E, Asiatic Tila, you know what I mean? Get it right. Yeah, it's my man E, son. He ain't really all that good at English, but he's beautiful on the drum pads, you know what I'm saying? Boom. Young
Thank
producer.
Thank you very much. Thank you for doing this.
It's all good, B. It's all good. Yo, check it. This what's up right here. I was writing this rhyme and shit, you know what I mean? Well, actually, I was just kind of freestyling a little bit in my head. And it came off to me, you know what I mean? It came right. And that's what you do, you know what I mean? Artists, we get our shit popping.
Oh, yeah.
I ain't even gonna get into all that. Let me just get into the business. I was, you know what I mean, kind of pondering a little bit. It's raining outside. You know what I mean? Yeah, go like this. Yo, check it.
Go ahead, man.
Yo, maybe I should write about the war in Iraq, or maybe I should write about the facts of being black, or about both, calling it black in Iraq.
Nah,
that's kind of whack. This a nice beat, I be playing on the wax. I really wanna talk to my peoples on this track.
Hey, yo,
feeding on my folks with these livers, call them biscuits. Feeding on my folks with these livers, call them biscuits. Feeding on my folks with these livers, call them biscuits. Feeding on my folks with these livers, call them biscuits.
Let's go, man. We ready for you, dawg.
Let's get into it.
Let's go.
Yo, I've been working real hard trying to pay these bills, y'all.
Oh, yeah.
Working real hard trying to pay these bills, y'all. School got my tongue tied, lying to my teachers. Had a session at the stables, congregate like Mecca. Talking to my girl, stress thicker than some messer. I dip for some peace like chips in the salsa. Put my feet together like they was playing poker. Soaked up my thoughts trying to get this shit together.
Yeah.
I'm working on my craft, writing rhymes in my slumber.
Damn.
Yo, I can only see my thoughts play. I feel like Stevie Wonder. Picked up the phone, called up my son,
baby.
Called to say I love you just like Stevie Wonder. I'm at my desktop typing up some contracts. Trying to stay awake, team limit abstract. A whole pile of busy work in my inbox. Put the headphones on, bass drop, let the shit rock. Knock it out the box.
Ja, die Unheimlichkeit des Lebens repräsentiert sich in diesem Herzschlag, den wir hier noch hören von Boltanski. Er ist danach zum Arzt gegangen, weil er sich gewundert hat, warum das Herz so unregelmäßig schlägt. Nicht, dass es jetzt auch nicht mehr alles geht. Ja, ich bedanke mich für die Beiträge am Mikrofon, Felicia Herrscher.